12, 1. Buch Mose, Kapitel 12. Wollen wir weiter betrachten, die Verse, dessen Leben wir in den nächsten Predigten betrachten wollen. Abram und später dann Abraham. Er hat ja eine Namensänderung erfahren. Ja, der Abram wird uns noch eine kleine Weile hier sonntags begleiten. Dass Abraham ein Glaubensheld war und ist, das dokumentiert uns die Schrift im Hebräerbrief, im Kapitel 11, dem Kapitel mit dem Who is Who der biblischen Helden. Dort werden Abraham einige Verse gewidmet. Aber der Abram, dem wir in unseren derzeitigen Textstellen begegnen, das ist noch ein junger, ein schwacher Glaubensheld, der erst noch ein starker und ein reifer Glaubensheld werden muss. Ein Abram mit einem kleinen Glauben, der noch deutlich wachsen soll und auch deutlich wachsen wird. So wie jeder Glaube wachsen muss. Man wird nicht als Glaubensheld wiedergeboren. Und es ist schön zu sehen, dass uns die Bibel nicht verschweigt, dass auch so große Glaubenshelden wie Abraham einmal klein angefangen haben und dass ihr Glaube reifen musste und dass auch sie durch Prüfungen gehen mussten. Denn Gott gebraucht Prüfungen, damit unser Glaube wachsen kann. Und es ist tröstlich zu erfahren, dass auch solche Männer wie Noah und Abraham und Isaak in diesen Prüfungen versagt haben. Und dass wir anhand dieser Personen und der Beschreibung ihres Lebenswegs sehen können, wie treu Gott ist. Dass er uns nicht alleine lässt in den Prüfungen, die er uns zumutet. Dass er uns durchbringt und notfalls mit viel Gnade und Barmherzigkeit eingreift. Wenn wir uns verlaufen haben und wenn wir in unserem eigenen Wollen uns in Sackgassen verirrt haben. Und dann erweist sich Gott als der, der den Weg frei macht. Wir starten mit Abraham in seine Zukunft, in sein Abenteuer mit Gott. In den heutigen Versen wird uns berichtet, wie Gott Abraham in die nächste Prüfung hinein und wie er ihn auch wieder herausführt. Wir sehen daran erneut, dass Gott und seine Treue viel größer sind als Abrahams kleiner Glauben, dass Gott und seine Treue viel größer sind als unser kleiner Glaube. Es wird für uns ein Trost oder soll für uns ein Trost und auch eine Ermutigung sein. Wir lesen den heutigen Text, Kapitel 12, die Verse 10 bis Kapitel 13, den Vers 4. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai: Siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau vom schönen Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Und dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht, um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Und es geschah, als Abram nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharaos geholt. Und er tat Abram Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrams. Da ließ der Pharao Abram rufen und sagte: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm. Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die ihn geleiteten, ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Und Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm nach dem Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Tagesmärschen vom Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altares, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Endlich ist Abraham an dem Ort, wo Gott ihn haben will. Abraham registriert dies auch dankbar und baut dem Herrn einen Altar und betet an. Er ist dankbar und zufrieden und macht sich daran, das Land zu besichtigen, das Gott ihm versprochen hatte. Ausgestattet mit einer siebenfachen Verheißung durchzieht er das verheißene Land vom Norden bis zum Süden. Aber Gott hat Größeres mit ihm vor. Lange Besichtigungstouren und gemütliches Einrichten gehört nicht zu seinem Programm. Als Souverän des Weltalls, der niemandem Rechenschaft schuldig ist, schickt er eine Hungersnot in das Land, von dem er später sagen wird, dass da Milch und Honig fließen werden. Hungersnöte sind ein gängiges Werkzeug in Gottes Hand. Wir werden im Verlauf der weiteren Betrachtungen der Texte noch zwei weiteren Hungersnöten begegnen, und zwar zur Zeit Isaaks im 1. Mose Kapitel 26 und zur Zeit Jakobs dann im Kapitel 41. Und dort werden wir erstaunliche Parallelen zum Verhalten Abrahams auch feststellen. Es war offensichtlich schon immer so, dass jede Generation ihre eigene Erfahrung machen musste und die Söhne nichts aus den Fehlern der Väter gelernt haben. Die Predigt habe ich überschrieben mit "Wenn dein Glaube auf die Probe gestellt wird". Und wir kommen zum ersten Punkt, der da lautet: Realität von Glaubensprüfungen. Glaubensprüfungen sind Realität. Glaubensproben werden kommen für jeden einzelnen Christen. Wir kennen alle die Verse aus dem Jakobusbrief, wo es heißt, Jakobus 1, Verse 2 bis 4, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Die Schrift sagt nicht, dass die Versuchung eine Freude sein soll. Die Versuchungen sind oft sehr hart. Und wenn wir hier in unsere Gemeinde schauen, dann können wir das sehen, wie hart manche Familien geprüft werden. Wir haben für die eine oder andere gerade vor ein paar Minuten gebetet. Wir können das oft nicht verstehen, weil wir einen souveränen Gott nicht verstehen können. Ich musste daran denken, wie ein Meister einen talentierten Schüler behandelt. Er wird sich mehr um ihn kümmern als um einen Untalentierten. Er wird ihm schwierigere Aufgaben stellen, um seine Fähigkeiten herauszufordern und ihn zu trainieren. Ich kann leicht Vermutungen anstellen, da ich nach meinem Erinnern noch nicht durch große Glaubensprüfungen gehen musste. Vielleicht doch, aber eine unserer großen Glaubensprüfungen war unser Pflegesohn, der Patrick, und ich habe damals schon immer mal zu Inge gesagt, vielleicht, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen mussten, vielleicht gibt es mal irgendwann in ein paar Jahren Zeiten, wo wir sagen, was wir da erlebt haben und was ist das gegen das, was wir eben gerade erleben. In der Vergangenheit verblassen auch manche Erinnerungen. Und es soll ja auch zum Training sein, dass wir stärker werden. Oft sind wir von Glaubensprüfungen, von Schwierigkeiten auch überrascht, weil wir falsche Voraussetzungen vom Leben mit Gott haben. Wir denken, wenn wir zu Jesus kommen, wird alles gut. In gewisser Hinsicht stimmt das ja auch. Unser Grundproblem, die Trennung von Gott durch unsere Sünde, ist durch den Herrn Jesus gelöst. Wir haben eine Zukunftsperspektive und eine wunderbare Zukunftsperspektive. Aber wenn wir meinen, dass wir dann immer gesund blieben, reich würden, nur noch Erfolg hätten und ein sorgloses Leben führen könnten, dann haben wir uns oder man hat uns getäuscht. Wenn wir unser Leben als gerechtes Opfer darbringen wollen, wenn wir unsere Leiber darstellen wollen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was ja unser vernünftiger Gottesdienst sein soll, dann müssen wir durch den Prozess des Läuterns gehen. Mit seinem Volk Israel ist Gott da sehr drastisch umgegangen. Wir lesen im Propheten Jesaja, Kapitel 48, Vers 10, da spricht er zu seinem Volk: Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Wir wissen aus Römer 8, 28 und 29, dass alles geschieht, damit wir dem Bilde seines Sohnes ähnlicher werden. Wenn ich jetzt hier fragen würde, wer will in das Bild des Herrn Jesus verwandelt werden, dann nehme ich doch an, dass alle hier rufen würden. Paul Timplin hat gesagt, wir wünschen uns das Ergebnis, aber den Prozess, den wollen wir tunlichst vermeiden. Aber ohne Prozess gibt es kein Ergebnis. Gott ist nicht darauf aus, unser Leben einfach zu machen. Wo in der Bibel steht das? Er will uns in sein Bild verwandeln. Und wie wurde Jesus verherrlicht? Durch Leiden lernte er Gehorsam. Im Hebräerbrief in den Versen 5, Kapitel 5, 8 und 9 lesen wir, so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und Vers 9, und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wir wollen in den Glaubensprüfungen nicht auf die Umstände sehen. Ich weiß, das ist leicht gesagt, von hier vorne und von einem, der dem es gut geht. Wir wollen nicht auf die Umstände sehen, sondern auf den souveränen Herrn dieser Umstände. Und das musste auch Abraham lernen. Glaubensproben sind eine Realität. Er musste bereits einiges erfahren. Er sollte seine Heimat verlassen. Er sollte seine Komfortzone verlassen, wegziehen in ein ihm unbekanntes Land, ohne zu wissen, wohin und in welche Umstände er kommen wird. Und er hatte eine Frau, die keine Kinder bekam. Das allein war eine Schande in der damaligen Zeit. Und dazu hatte er noch eine Verheißung, dass er ein großes Volk werden sollte. Und jetzt beides, ja, eine unfruchtbare Frau und die Verheißung, ein großes Volk zu werden, das setzt einen großen Glauben voraus. Und den hatte Abraham zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Abrahams Leben ist eine ständige Wiederholung von Glaubensproben. Er musste lernen, er musste wachsen, sein Glaube musste wachsen, um die Herausforderungen meistern zu können, die Gott noch mit ihm vorhatte. Kommen wir zurück zum Text. Gott schickt eine Hungersnot. Wie reagiert Abraham? In den Versen sehen wir Beispiele von mehreren falschen Reaktionen auf Glaubensprüfungen. Und das ist jetzt der zweite Punkt, die falsche Reaktion auf Glaubensprüfungen. Wir lesen Kapitel 12, Vers 10. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben. Denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Eine erste falsche Reaktion auf Glaubensprüfung ist Unglaube. Hallo Abraham, wo ist dein Glaube? Gott hat dich in dieses Land gebracht, um dort aus dir eine große Nation zu machen. Und nun kommt eine erste Schwierigkeit und du denkst, nur schnell weg von hier, nach Ägypten. Dort wird es mir gut gehen. Unglaube entsteht, wenn wir uns von Gott abwenden und nur noch auf die Umstände sehen und vergessen, was Gott bereits in unserem Leben gut gemacht hat, wo er uns bereits gesegnet hat, wo er uns durchgetragen hat. Abraham fragte nicht, was willst du Gott, dass ich tun soll? Er traute Gott nicht zu, ihn durch diese Hungersnot, durch diese Schwierigkeiten hindurchzubringen. Er weiß allerdings auch noch nichts von einem Elia, der während einer ebenfalls großen Hungersnot von Raben mit Brot und Fleisch versorgt wurde. Brot und Fleisch am Morgen, Brot und Fleisch am Mittag, Brot und Fleisch am Abend. Hinweis für alle Vegetarier. Ja. Dreimal täglich Fleisch. Ja, also Abraham wusste von so einem Elia noch nichts. Er wusste auch noch nichts von einem Millionenvolk in der Wüste, das Gott mit Wachteln versorgte, bis dass denen, dass die Wachteln zum Halse heraushingen. Und außerdem wusste er auch noch nicht von diesem Millionenvolk in der Wüste, bei dem es jede Nacht Manna vom Himmel taute. Und das 40 Jahre lang. Also Gott hat Möglichkeiten noch und nöcher, kleine Leute, große Leute, ganzes Volk durch die Wüsten zu bringen. Und Abraham wusste auch noch nichts von einer Witwe in Zarpat, der in einer ähnlichen Situation das Mehl und das Öl im Topf nicht ausgingen. Von all dem wusste Abraham nichts. Aber er hatte erfahren, dass Gott ihm gemäß der Verheißung in das Land gebracht hatte, das er ihm zugesagt hatte. Er hatte Gottes Fürsorge am eigenen Leib erfahren. Und nun traut er Gott nicht zu, ihn und seine Leute durch diese Hungersnot zu bringen. Wie viel Glaubenserfahrung benötigen wir, bis wir Gott endlich vorbehaltlos vertrauen? Gott braucht nur ein Wort zu sagen, und Abraham und seine Sippschaft hätte alles bekommen, was sie gebraucht hätten. Aber Abraham hat nicht auf Gott vertraut, sondern hat die Sache in die eigene Hand genommen. Ich kann Abraham gut verstehen. Wie oft ist es mir genauso ergangen und wie oft habe ich, ohne Gott zu fragen, die Sache in die eigene Hand genommen und Gott nicht vertraut. Manchmal lagen die Umstände so, dass ich meinte, ist doch alles klar. Es gibt nur einen Weg, den ich für richtig halte. Auch Abrahams Umstände lagen so. Er befand sich sowieso schon im Süden des Landes. Ägypten lag nur um die Ecke und dort hatten sie so viel Brot und Most, dass sie dort im Überfluss lebten. Und wenn Abraham Gott gefragt hätte, hätte Gott vielleicht ihn sogar nach Ägypten geschickt und alles wäre gut geworden. Gott hat das getan. Gott hat auch einen Josef und hat eine Maria mit ihrem Kind nach Ägypten geschickt. Aber hier bei Abraham wollte Gott es anders haben. Abraham glaubte Gott nicht, traute ihm nichts zu. Er flieht. Und das führt uns zum nächsten Punkt, Anbetungslosigkeit. Abraham hatte Bethel verlassen, den Ort, wo er einen Altar gebaut und Gott angebetet hatte. Es wäre gut für ihn gewesen, der verlockenden Situation im Süden des Landes zu entfliehen und wieder nach Bethel zurückzukehren, um Gott wieder anzubeten. Aber er handelt anders. Er wendet sich von Gott ab. Auch in unserem Leben entstehen solche Situationen. Wir wenden uns von Gott ab. Wir sind vielleicht enttäuscht, fühlen uns überfordert. Wir haben keine Freude mehr an Gottes Wort, meiden die Gemeinschaft mit Geschwistern und ziehen uns zurück. Wenn der Unglaube Platz genommen hat und wir uns von Gott zurückgezogen haben, dann haben wir nur noch uns. Dann müssen wir uns auf uns selbst verlassen. Und das führt zum nächsten Punkt einer falschen Reaktion in Glaubensprüfungen, Selbstvertrauen und Eigeninitiative. Wir lesen Kapitel 12, die Verse 11 bis 13. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Mal nebenbei bemerkt, sowas sollten wir unseren Frauen öfters mal sagen. Die hören das gerne. Du bist eine Frau von schönem Aussehen. Aber zunächst ein paar Fakten jetzt zu diesen paar Versen. Sarai ist zu diesem Zeitpunkt bereits 65 Jahre alt. Sie wird insgesamt 127 Jahre alt. Sie steht also in der Mitte, in der Blüte ihres Lebens. Sie muss eine wahnsinnig attraktive Frau gewesen sein, selbst mit 65 Jahren. Sie war noch jung an Jahren und deswegen außergewöhnlich attraktiv. Und wenn Abraham Sarai als seine Schwester ausgibt, ist das nicht ganz falsch, ist das nicht ganz gelogen. Sie ist tatsächlich seine Halbschwester. Abraham und Sarai haben den gleichen Vater Terach, aber nicht die gleiche Mutter. Und dann noch ein Punkt, über den ich nachgedacht habe. Für uns ist es unverständlich, dass die ägyptischen Herrscher sich so einfach, mir nichts, dir nichts, eine attraktive Frau in ihren Harem holen konnten. Um an eine verheiratete Frau heranzukommen, mussten sie sogar den Ehemann umbringen. Und keiner ist dagegen eingeschritten. Das war Usus, das war Brauch. Ein Ausleger meinte, das sei ägyptisches Recht gewesen. Aber das muss allgemeines Recht der damaligen Zeit in diesen Ländern gewesen sein. Denn wir lesen später, als Isaak sich bei Abimelech, einem Philister, aufhielt, dass dieser für sich das gleiche Recht in Anspruch genommen hat. Einen interessanten Verweis habe ich in der Wuppertaler Studienbibel gefunden. Die verweisen auf 1. Mose Kapitel 6 in Verse 1 bis 4. Dort heißt es im Zusammenhang mit den Göttersöhnen und den Menschentöchtern im Vers 2, ihr erinnert euch vielleicht daran, dass Stefan uns darüber gepredigt hat. Dort heißt es, wie gesagt, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren, und sie nahmen sich von ihnen alle zu Frauen, welche sie wollten. Da herrschte also Anarchie, da hat man sich einfach eine Frau genommen, die sieht hübsch aus, die ist gut, die nehme ich mir. Die Söhne Gottes und die Töchter der Menschen. Und diese Sitte, dieser Brauch, ja, diese Sünde, die hat sich offensichtlich, wie alles Sündige, über die Sintflut hinweg in die nachfolgende Menschheit hinübergerettet. Und die gottlose Welt hatte kein Problem damit, zu einem Ehebruch auch noch einen Mord hinzuzufügen, um den Ehebruch zu legalisieren. Aber ich möchte davor warnen, den Zeigefinger zu erheben und auf andere zu zeigen. Auch ein David, ein Mann Gottes, war zu diesem Handeln fähig. Die Sünde schlummert in uns allen und wir sind im Grunde genommen zu allem fähig. Soweit die Fakten zu diesen paar Versen. Und wenn wir Gott nicht mehr vertrauen und uns von ihm abgewendet haben, müssen wir uns auf uns selbst verlassen. Wir erheben unseren eigenen Verstand über Gottes Verstand und schmälern damit seine Weisheit. Wir wollen, dass Gott unser Leben so gestaltet, wie wir es uns vorstellen und sind dann überrascht, wenn er das anders macht. Ich überhebe mich und stelle fest, ich weiß es besser als Gott. Und das führt zum nächsten Punkt, zu mehr Sünde. Die Verse 14 bis 16. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abraham ihretwegen Gutes Und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Übrigens, nochmal Klammer auf, hier an der Stelle ist vermutlich die Hagar in die Familie Abrahams hineingekommen. Ja, sie war ja eine ägyptische Magd, Klammer zu. Ja, das scheint der Moment gewesen zu sein. Abrahams vermeintliche List, die er da angewendet hat, die führt in die Katastrophe. Er hat gelogen, auch wenn es nur eine halbe Lüge war, in der Lüge nur eine halbe Wahrheit enthalten war, so war es doch eine ganze Lüge. Ich denke, das haben wir alle schon erlebt, dass wir nur die halbe Wahrheit gesagt haben. Mein Schlüsselerlebnis liegt viele, viele Jahre zurück. Da habe ich in Gersfeld bei einem Kollegen gearbeitet und der hat mich geschickt, ich sollte bei einem Kunden irgendwas abholen. Und ich habe dann nach der Mittagspause kam der Chef, ich habe dann irgendwann gedacht, oh, du musst da noch hin, musst das noch holen. Hab gedacht daran. Nach der Mittagspause kam der Chef, hat gesagt, Herr Schmidt, haben Sie daran gedacht, das da zu holen? Und da habe ich gesagt, ja, daran gedacht habe ich. Ja, das war die halbe Wahrheit. Ja, aber eine ganze Lüge. Na, dann ist der Chef hingegangen, hat ihn angerufen, hat, ich weiß nicht, was er mit ihm gesprochen hat, bestimmt nicht gedacht, der Herr Schmidt hat daran gedacht. Ja. Auf jeden Fall kam er nach ein paar Minuten zurück und dann musste ich los und musste das holen. Ja, die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Ja, und so führt diese ganze Lüge des Abrahams doch in die Ausweglosigkeit. Sarai war Bestandteil der Verheißung Gottes, aus Abraham ein großes Volk zu machen. Sarai spielte da eine ganz wichtige Rolle. Und nun war sie im Haus des Pharaos und nach menschlichem Ermessen wäre sie da nie wieder rausgekommen. Abraham hatte egoistisch gehandelt, aus Selbstsucht. Er wollte, dass es ihm gut geht und dass er am Leben bleibt. Aber die Folgen waren verheerend. Sünde ist wie eine Lawine. Es fängt mit einer kleinen Lüge an und es entwickelt sich eine zerstörerische Lawine daraus. Irgendwann verliert man dann den Überblick über das Lügengebäude und man verheddert sich in Widersprüche und es müssen ständig weitere Lügen ausgedacht werden, um die anderen zu vertuschen. Abrahams Lüge führte dazu, dass der Pharao Ehebruch begeht. Sünde bleibt nie privat. Sie wird öffentlich und reißt andere mit in den Strudel hinein. Bis dahin die schlechten Nachrichten, aber unser Text beinhaltet auch eine gute Nachricht. Die Verse 17 bis 20. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrahams. Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Gott lässt nicht zu, dass seine auserwählten Kinder auf eigenen Wegen ins Verderben gehen. Eine interessante Parallelstelle finden wir im Psalm 105 in den Versen 8 bis 15. Dort schreibt der Psalmist, er gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat, auf 1000 Generationen hin, den er gemacht hat mit Abraham und seines Eides an Isaak. Er richtete ihn auf für Jakob zur Ordnung, Israel zum ewigen Bund, indem er sprach, dir will ich das Land Kanaan geben, als euch zugemessenes Erbe. Als sie noch gering waren an Zahl, das Volk Israel, ja, Abraham ist ja gerade der Erste, als sie noch gering waren an Zahl, nur wenige und Fremdlinge darin, als sie von Volk zu Volk wanderten, von einem Reich zu einem anderen Volk, da gestattete er keinem Menschen, sie zu bedrücken. Und ihretwegen wies er Könige zurecht. tastet meine Gesalbten nicht an, tut meinen Propheten nicht Übles. Ja, wunderbare Worte, die wir hier auch erfahren. Ja. Gott lässt nicht zu, dass seine auserwählten Kinder auf eigenen Wegen ins Verderben gehen. Es ist seine Kraft, die uns bis zum Ende durchbringt. Gott greift ein. Wir wissen nicht, woran der Pharao erkannt hat, dass mit Sarai etwas nicht stimmt, dass die Plagen, die sein Haus heimsuchen, mit ihr und Abraham zu tun haben. Pharaos Reaktion war ungewöhnlich, wahrscheinlich eben von Gott geleitet. Die Reaktion war ungewöhnlich für seine Zeit. Nach Bekanntwerden des Betrugs hätte er eigentlich Abraham mit seiner gesamten Sippe, mit seinem ganzen Haus vernichten müssen, und das hätte er auch tun können, ohne dass ihm irgendjemand etwas ihm das hätte verwehren können. Er verschonte aber Abraham. Außer dass er Abraham mit Schimpf und Schande aus dem Land jagte, eskortiert von Männern des Pharaos, lässt er ihm sogar alles, was er ihm zuvor geschenkt hat. Abraham wird gedemütigt, aber er hinterlässt ein schlechtes Zeugnis. Auch mit unserer Sünde ist das oft so. Sie wird öffentlich und die Leute zeigen mit Fingern auf uns, auf die Auserwählten. Seht euch die an, die sind auch nicht besser. Und die wollen uns was erzählen. Eine weitere gute Nachricht sind die nächsten Verse. Es gibt einen Neuanfang. Kapitel 13, Verse 1 bis 4. Und Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm nach dem Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Tagesmärschen vom Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai. Zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Gehen Sie zurück auf Los, heißt es im Monopoly. Ja, gehen Sie zurück auf Los. Abraham kehrt gedemütigt und beschämt an den Ort zurück, an dem er angefangen hatte, Gott anzubeten. Er kehrt an den Punkt in seinem Leben zurück, an dem er vom Weg abgewichen ist und mehr auf seine Kraft als auf die Verheißung Gottes vertraut hat. Abraham betet wieder an. Abraham hat offensichtlich etwas gelernt. Buße bedeutet Umkehr. Er betet wieder an. Er kann die Gnade, die Gott ihm gewirkt hat, nicht fassen. Er ruft den Namen des Herrn an, und das ist mit Opfer verbunden. Er opfert für seine Sünden. Und ich staune immer wieder, wie langmütig Gott auch mit uns ist. Der, der gesagt hat, du sollst deinem Bruder nicht nur 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal vergeben, der handelt auch genauso, wie er es von seinen Jüngern erwartet. Er vergibt nicht nur 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Und er bringt uns immer wieder an den Punkt zurück, von dem aus wir eine Lektion lernen sollten. Und er bringt uns immer wieder an diesen Punkt zurück, bis wir diese Lektion gelernt haben, bevor er mit uns weitergehen kann. Er bringt uns immer wieder an den Punkt zurück, wenn wir in dem Prüfungsprozess versagt haben. Gehen Sie zurück auf Los. Wir bekommen immer wieder die Chance zu lernen, noch einmal von vorne anzufangen. Und Gott wird uns zu dem Ziel bringen, das er für uns gesteckt hat. Ich komme zum Schluss. Was lernen wir aus unserem heutigen Text? Drei Dinge. Abraham wird geprüft. Er muss eine Glaubensprüfung durchmachen. Abraham fällt mit Sang und Klang durch. Aber Gott ist da. Er bringt ihn nicht nur durch diese Prüfung, er schenkt ihm nicht nur einen Neuanfang, sondern er wird mit ihm an sein Ziel kommen. Gottes Ziel mit Abraham war, dass in ihm gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, also auch wir, dass wir ihn als Vorbild haben, denn Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Amen.